Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine große Gnade, die Dinge vermag, die nicht in unserem menschlichen Machbarkeitsbereich liegen. Und wir danken dir, dass du jetzt auch gegenwärtig bist durch deinen Geist. Wir bitten dich, dass du die Herzen von einem jeden anrührst. Das können wir nicht machen. Dass du selbst zu uns redest durch dein Wort, das können wir nicht machen. Aber dein Geist kann es bewirken und dafür bitten wir dich jetzt. Amen. Heute an Muttertag und auch anlässlich von der Einsegnung von Janina habe ich mir überlegt, predige ich heute über eine Mutter und über ein Kind. Es geht um eine ganz besondere Mutter und um ein ganz besonderes Kind, nämlich um Maria und Jesus. Und wir wollen uns miteinander die Begebenheit anschauen, wo uns berichtet wird, als Jesus eine Teenager war. Jemand hat mal gesagt, wenn so ein kleines Baby auf die Welt kommt, ja, da sagen alle, oh, das ist ein großes Wunder Gottes und alle freuen sich. Und dann wird das Kind größer und größer und irgendwann wird es ein Teenager. Und was ist das dann, wenn ein Kind ein Teenager ist? Ja, ein Wunder, das gewachsen ist, muss man eigentlich sagen. Und wir schauen jetzt dieses gewachsene Wunder von Jesus an. Lukas 2, Abvers 41, da lesen wir: Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Jesus, der Sohn Gottes, kam er wie ein normales Kind auf die Welt. Er wurde nicht gezeugt wie ein normales Kind, sondern durch den Heiligen Geist war das. Wir wissen das. Aber er kam wie ein normales Kind auf die Welt, nämlich durch die Maria. Und dann ist er aufgewachsen, die Kindheit. Das hat sich nicht groß von den anderen Kindern erschienen. Aber etwas ist bei Jesus besonders gewesen. Er ist der auserwählte Retter von Gott gewesen. Er wuchs auf im Volk Israel, in dem auserwählten Volk. Und er sollte ja das Volk Israel und die ganze Welt retten von den Sünden, vor dem göttlichen Gericht. Dazu ist Jesus bestimmt worden von Gott, seinem Vater. Und jetzt wuchs er eben unter der Obhut von Maria und Josef auf. Die beiden, die waren sehr gottesfürchtig. Und die beiden, die hielten sich an das Wort Gottes, an die Bestimmung, wo Gott gegeben hat, immer zum Passafest soll man nach Jerusalem hochreisen und dort das Passafest feiern. Sich daran erinnern, dass Gott sein Volk errettet hat aus der Sklaverei damals in Ägypten. Maria und Josef, die haben das auch gewohnheitsmäßig gemacht. Nach dem Brauch sind sie hochgezogen nach Jerusalem. Und das ist etwas ganz Wertvolles, wenn man gute Gewohnheiten hat. Das war eine gute Gewohnheit. Und gute Gewohnheiten auch im Hinblick auf das Glaubensleben, das ist etwas unglaublich Wertvolles, wenn man mit den Kindern am Abend, bevor sie zu Bett gehen, noch betet. Oder wenn man gewohnheitsmäßig mit den Kindern in den Gottesdienst geht und sie dort das Wort Gottes regelmäßig hören. Oder wenn die Kinder regelmäßig, gewohnheitsmäßig zur Jungscha kommen. Jonas, dir und auch deiner Frau Miriam, euch ist es etwas ganz Wichtiges, gute Gewohnheiten im Leben eurer Kinder zu sehen. Und euch ist es eine Anliegen, auch ein gutes Vorbild für eure Kinder zu sein. Aber das weißt du und auch deine Frau weiß das, das ist nicht immer leicht. Ich meine, für Maria und Josef war das auch nicht unbedingt leicht, da gewohnheitsmäßig nach Jerusalem zu reisen. Manchmal ist das ein Kampf, diese Gewohnheiten aufrechtzuerhalten und die zu leben. Wir müssen sehen, Maria und Josef, die hatten nicht nur Jesus, sondern in Markus 6, Vers 3, da lesen wir, dass die nach Jesus noch mindestens sechs weitere Kinder hatten. Da werden die Namen aufgelistet von den Buben und dann heißt es, und ihre Schwestern, vier Buben und mindestens zwei Schwestern. Also das war eine Großfamilie, also ihr seid ja schon eine große Familie mit vier Kindern, aber die Familie von Maria und Josef war noch ein bisschen größer. Jesus hatte also mindestens sechs Halbgeschwister, weil der Josef war ja nicht sein wirklicher Vater. Und diese Halbgeschwister, die waren alle Jünger wie Jesus. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen, wie das war, die Reise nach Jerusalem, die Quängeleien, die da stattgefunden haben. Also, wie lange dauert es noch? Wann sind wir endlich da? Ich muss busy und so weiter und ich habe Hunger. All die Dinge. Warum nehmen wir nicht den Zug? Klar, Zug hat es damals noch nicht gegeben. Wenn wir uns in die Kinder investieren, wenn es uns ein Anliegen ist, gute Gewohnheiten in sie hineinzusehen, dann ist das mit einem Kraftaufwand verbunden. Das kostet manchmal physische Kraft, aber auch nervliche Kraft kostet das. Und ich möchte allen Eltern Mut machen, sagt ja dazu. Ja, das kostet Kraft und ich tue diese Investition in meine Kinder tätigen. Und ich danke euch Eltern allen, die ihr das macht. Die Investition, die ist so unglaublich wertvoll. Und all diejenigen, die schon die Kinder draußen haben oder all diejenigen, die keine Kinder haben, betet für die Eltern hier in der Gemeinde, die noch in der Erziehungsherausforderung ist. Das kostet viel Kraft und auf die Investition, diese Investition ins Gebet für die Eltern ist etwas unglaublich Wertvolles. Wir lesen weiter in unserem Predigttext. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. War das nicht fahrlässig von Josef und Maria, die Heimreise anzutreten, ohne Jesus im Gepäck? Also heutzutage hätten Maria und Josef wahrscheinlich die KESB auf dem Hals gehabt, Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, weil sie einfach so fahrlässig gehandelt haben. Aber wir müssen sehen, was sie gemacht haben, das war alles andere als fahrlässig. Weil sie haben ja Jesus gekannt. Sie wussten, auf Jesus ist Verlass. Der hat noch nie irgendetwas falsch gemacht. Der hat nie einen Rabbis gemacht. Der hat nie gesündigt. Der hat keinen Fehler gemacht. Auf Jesus kann man sich verlassen. Und ja, der wird schon keine Rabbis irgendwo machen. Das haben sie gewusst. Warum haben sie das gewusst? Das war ihnen angekündigt worden, schon vor der Geburt, dass Jesus der Messias, der Retter sein würde. Und dann waren ja die wunderbaren Begebenheiten bei der Geburt mit den Engeln, mit den Hirten und den Weisen aus dem Morgenland und so weiter und so fort. Und das haben die beiden tief in ihrem Herzen verankert gehabt, all diese Geschehnisse. Und dann haben sie sich verwundert wahrscheinlich auch, während der Erziehungszeit, wo Jesus größer und größer geworden ist, bis 12 Jahre, die haben das miterlebt. Jesus macht nie einen Fehler. Also das muss ungemein wertvoll gewesen sein, besonders für die Maria, wo sie sich um die anderen Kinder gekümmert hat. Und dann war Jesus da. Kein Fehler, den hat man gar nicht erziehen müssen, weil der war ja schon irgendwie erzogen. Den hat man großziehen müssen, aber den hat man nicht erziehen müssen. Das ist etwas ganz Interessantes, was die Maria und auch der Josef erlebt haben. Und das musste für die Maria genial gewesen sein, so jemanden als ältestes Kind zu haben. Da konnte dann Maria sicher sehr gut unterstützen in der Erziehung da von der kleinen Rasselbande da, wo Jonas, du und Miriam, ihr habt nicht Jesus als ältesten Sohn, ihr habt den Josia als ältesten Sohn. Ich tue jetzt nicht mein Mitleid aussprechen. Nein, der Josia ist ein ganz herziger. Wir haben die Noemi als älteste Tochter. Wir haben auch nicht Jesus als, ja. Aber wie genial muss das für die Maria gewesen sein, Jesus als ältesten Sohn zu haben. Und da könnte man eigentlich nur neidisch sein, gell, Jonas? Ein tiefes Ja. Aber ich kann euch etwas sagen. Ihr habt Jesus doch auch als Ratgeber mit in eurer Familie. Weil ihr glaubt an Jesus und Jesus hat ein Versprechen gegeben. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Jesus wird ja in Jesaja 9, Vers 5 als der wunderbare Ratgeber genannt. Und diesen wunderbaren Ratgeber, den habt ihr in der Familie und erinnert euch tagtäglich daran, dass ihr diesen wunderbaren Ratgeber in der Familie habt, weil Kinder erziehen, das ist anstrengend, das ist manchmal mühsam, manchmal sogar obermühsam. Du und Miriam, ihr seid beide Lehrer und als Lehrer, da kennt man sich, man könnte auch denken, arme Kinder, Vater und Mutter Lehrer. Und als Lehrer, da kennt man ja alle pädagogischen Tipps und Tricks und so. Aber Kinder in der Schule zu haben und Kinder zu Hause haben, das sind zwei total unterschiedliche Paar Schuhe. Und deshalb verlasst euch nicht einfach auf euer pädagogisches Know-how, sondern geht zu Jesus, dem wunderbaren Ratgeber. Ihr dürft ihn um Weisheit bitten. Und manchmal ist man in Situationen, wo die Kinder einfach reagieren und man weiß nicht, wie soll man reagieren und dann tut man irgendwie reagieren, vielleicht mit Macht und Kraft und so und man merkt, man kommt auch nicht weiter. Geht ins Gebet. Da trefft ihr jemanden im Gebet, der weiter weiß. Und das ist ganz interessant, wenn man dann ins Gebet geht und man ist in so einer verzwickten Situation, da bekommt man manchmal tatsächlich auch so einen Tipp von diesem wunderbaren Ratgeber. Also ich habe schon mal so einen Tipp bekommen von diesem wunderbaren Ratgeber, der hieß, geh hin zu diesem Kind und tu dich entschuldigen, dass du zu heftig reagiert hast. Und das habe ich dann gemacht. Es ist ganz interessant gewesen, wenn man sich entschuldigt als Eltern, da tut nicht dann plötzlich die Autorität zusammenbrechen, sondern die Autorität steigt und die Beziehung, die war plötzlich wieder gezwickt und dann konnte man sehen, es tut mir leid, dass ich heftig reagiert habe, aber was du gemacht hast, war auch nicht recht, aber ich möchte von meinem Teil mich entschuldigen. Und dann konnte man wieder anständig miteinander reden. Und es ist wunderbar, wenn Kinder Eltern haben, die den wunderbaren Ratgeber in die Beziehung, in die Erziehung einbeziehen und nicht nur in die Erziehung einbeziehen, sondern ihn als obersten Herrn von der Erziehung kennen. Maria und Josef, damals in Jerusalem waren in einer Situation, die nicht einfach war. Sie konnten in der Situation jetzt Jesus nicht fragen. Denn Jesus war ja in Jerusalem geblieben und sie schon auf der Heimreise. Und da sind sie ein bisschen in ein Dilemma geworden. Sie sind in ein Dilemma gekommen. Und wie ging es weiter? Wir lesen ab Vers 46 in unserer Geschichte, und es geschah nach 3 Tagen, man muss sich vorstellen, 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel, sitzend mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Da hat Jesus schon als Teenager den Pharisäern und Schriftgelehrten gezeigt, meine Weisheit ist höher wie eure Weisheit. Eigentlich hätten damals schon die Pharisäer und Schriftgelehrten hellhörig werden müssen. Und sie waren ja auch ein bisschen hellhörig. Wer ist dieser Jesus? Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Was Jesus hier erlebte, das erleben fast alle Teenager im Laufe ihres Lebens. Nämlich überbesorgte Eltern und eine bevormundende Mutter. Und wie Jesus darauf reagiert, da könnte man fast meinen, und Jesus reagierte fast wie ein normaler Teenager, nämlich ein bisschen frech und besserwisserisch. Aber was Jesus hier machte, das war nicht frech, denn Jesus war sinnlos, der hat keinen Fehler damit gemacht, wie er reagiert hat. Und besserwisserisch, ja, er hat ja auch die Wahrheit gewusst und die Wahrheit gesagt. Und Maria und Josef, die haben in diesem Augenblick eine Erinnerung gebraucht, was sie eigentlich wussten. Sie wussten, wer Jesus war. Und 12 Jahre haben sie einfach Jesus angenommen und im Tohu Wabohu vom Familienleben, im turbulenten Familienleben, hat man vielleicht gar nicht mehr so das bewusst im Kopf gehabt. Und jetzt tut Jesus sie daran erinnern, was sie eigentlich schon lange gewusst haben. Und Jesus tut sie aber nicht nur daran erinnern, ich bin der Messias, sondern er tut sie auch ermahnen. Maria und Josef, ihr seid zwar irdisch gesehen, jetzt meine zwischenzeitlichen Eltern hier, aber letztendlich bin ich der Herr. Nicht ihr habt mir etwas zu sagen, sondern ich habe euch etwas zu sagen. Ich bin der Herr der Herren und König aller Könige. Nicht ich habe mich vor euch zu verantworten, sondern ihr habt euch vor mir letztendlich zu verantworten, denn ich bin der Messias. Also das macht Jesus ihnen da mehr oder weniger sanft deutlich. Es gibt Menschen, die sagen, wenn es überhaupt einen Gott gibt, warum lässt er dann dieses Leid hier auf der Erde zu? Es kann unmöglich einen Gott der Liebe geben, wenn wir hier die Welt anschauen, das Weltgeschehen, die Ungerechtigkeiten. An so einen Gott kann ich nicht glauben. Und wenn wir so einem Menschen gegenüberstehen und der das uns sagt, dann können wir sagen, jawohl, ich glaube auch nicht an so einen Gott. Denn ich glaube nicht an einen Gott, den wir anklagen können und der sich vor uns zu verantworten hat, sondern ich glaube an einen Gott, vor dem ich mich zu verantworten habe. Ich glaube an einen Gott, vor dem du dich zu verantworten hast. Jesus ist nicht ein Gott, der sich vor uns zu verantworten hat, sondern wir haben uns vor ihm zu verantworten. Und auch wenn wir an Gott glauben, wenn wir an Jesus glauben, kommen wir von Zeit zu Zeit in Situationen, wo wir Jesus so wie bevormunden wollen. In manchen Gebeten, da können wir Jesus sehr gut im Gebet erklären, wie die Situation ist. Herr Jesus, du siehst, die Situation ist bei mir so und so. Und jetzt habe ich eine Bitte, bitte handel du so und so. Und wenn wir so beten, dann tun wir ja Gott gewissermaßen bevormunden. Keine Frage. Wir dürfen ins Gebet gehen und Gott auch unsere Bitten bringt. Dazu ruft uns die Heilige Schrift auch auf. Aber Gott bitten und die Bitte eine Bitte sein lassen, Das ist etwas anderes, wie wenn wir Gott bevormunden und wenn er dann nicht so reagiert, wie wir es gerne wünschen, dann sind wir eben sauer. Wir wollen Gott bitten und ihn nicht bevormunden. Das wollen wir uns zu Herzen nehmen. Jesus ist unser Herr und wir wollen uns ihm unterordnen. Und doch war das damals so, dass das, was Jesus getan hat, dass er im Tempel geblieben ist, ihn dem Josef und der Maria viel Sorgen und Schmerzen bereitet hat. Plötzlich war er nicht mehr bei ihnen. 3 Tage lang haben sie ihn gesucht. Und hier müssen wir ganz klar auch die menschliche Ebene berücksichtigen. Nicht einfach nur sehen, Jesus ist der Messias gewesen, sondern wir müssen auch die menschliche Ebene sehen und die Verantwortung, wo Josef und Maria hatten und wie die Maria sich gefühlt hat. Sie hat sich eben gefühlt, wie eine Mutter fühlt. Und in dieser Situation, als Jesus 12 Jahre alt war, da musste Maria das erste Mal lernen, loszulassen. Jesus loszulassen, den Sohn Gottes loszulassen. Später musste sie das noch in viel größerem Maße erleben und noch einen viel größeren Schmerz ertragen. Nämlich als Jesus ans Kreuz gegangen ist, wo er die Schmerzen für unsere Sünden getragen hat, wo er den Tod für uns auf sich genommen hat, das muss noch ein viel größeres Maß an Schmerzen und Loslassen für die Maria bedeutet haben, wie damals, wo er 12 Jahre alt war. Loslassen, lernen, das muss auch jede Mutter und jeder Vater lernen. Kinder sind nicht der Besitz von uns Eltern, sondern Kinder sind eine Gabe Gottes, eine zwischenzeitliche Gabe Gottes, die Gott uns anvertraut hat für eine bestimmte Zeit. Und wenn die Kinder ins Teenageralter kommen, da lernt man mehr oder weniger freiwillig, meistens eher unfreiwillig, wie man mehr und mehr loslassen muss. Und da ist es gut, wenn man Kinder loslassen kann, und sie früh schon zu Jesus geführt hat. Und wenn Kinder schon früh eine Entscheidung für Jesus Christus, den Herrn der Schöpfung, getroffen haben. Und man weiß das als Eltern. Vielleicht durfte man seine Kinder sogar selbst zu Jesus führen und sie ihm bei der Bekehrung unterstützen. Und dann kommen die Kinder ins Teenageralter. Da fällt das Loslassen so viel leichter, weil man weiß, ich habe die Kinder nicht im Griff. Aber meine Kinder, die sind in der Hand des lebendigen Gottes und deshalb ist es so schön, wenn wir wissen dürfen, mein Kind, mein Teenager, mein Jugendlicher ist in der Hand Gottes und seine Wege, die muss ich nicht überall kontrollieren, weil der lebendige Gott Acht hat auf meine Kinder. Jesus hat damals Maria und Josef mit seiner Antwort und auch mit seinem Handeln etwas vor den Kopf gestoßen. Und menschlich können wir das ganz gut nachvollziehen, dass das bei ihnen viel Schmerzen ausgelöst hat. Und wo sie Jesus dann gefunden haben und da zu dem Gespräch kam, lesen wir jetzt noch etwas ganz Interessantes, was Jesus, der Messias, der Herr, Maria und Josef gesagt hat. Wir lesen: Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Verständlicherweise, die sind nicht rausgekommen, was Jesus ihnen sagen wollte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Maria und Josef, die haben nicht gecheckt, was Jesus ihnen damals sagen wollte. Die waren einfach noch nicht so weit. Gut, in einer so großen Familie mit mindestens 7 Kindern, da hat man manchmal auch nicht den Kopf dafür, über alles tiefgründig nachzudenken. Da muss man manchmal einfach irgendwie funktionieren. Und damals hatte man ja noch nicht die großen Hilfen, wie wir damals hatten. Einen elektrischen Herd gab es damals nicht. Da musste man Feuer machen fürs Kochen. Kühlschrank gab es auch nicht. Staubsauger gab es auch nicht. Und so weiter. Und die Haushaltsarbeit war viel, viel anstrengender, wie das heute ist. Und da hat man einfach nur funktionieren und dann war noch das Passafest. Die ganze Reiserei nach Jerusalem hin und dann auch wieder zurück, da gab es so viele organisatorische Sachen. Man konnte gar nicht den Kopf bei allem haben. Und wenn es hier heißt, Maria und Josef haben nicht verstanden, was Jesus ihnen damals sagen wollte, ist das nur verständlich. Aber etwas ist interessant, Maria behielt all diese Worte tief in ihrem Herzen. Und deshalb haben wir sie ja auch hier in der Geschichte, in der Bibel aufgeschrieben. Aber wir sehen noch etwas Interessantes und völlig Überraschendes bei Jesus. Es steht hier, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Gerade eben hat doch Jesus versucht, seinen Eltern klarzumachen, nicht ihr seid meine Herren, sondern ich bin euer Herr. Und jetzt ordnet er sich unter. Wie sollen wir das verstehen? Nun, Jesus ist der König aller Könige und Herr aller Herren, keine Frage. Und bei seiner Wiederkunft, wenn sich jedes Knie vor ihm beugen wird, wenn Jesus kommt mit Macht und Herrlichkeit, da wird es für alle Menschen sichtbar werden. Und jeder Mensch muss sich dann vor ihm verantworten, ob er Gutes gemacht hat oder Böses. Aber das wird beim zweiten Kommen von Jesus sein. Das Ziel vom ersten Kommen von Jesus Christus war doch ganz ein anderes. Jesus selbst hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war das große Ziel von Jesus. Dafür starb er am Kreuz. Er starb für unsere Sünden. Stellvertretend nahm er die Strafe auf sich, die wir verdient hätten, für unsere Verfehlungen. Und Jesus ist auferstanden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Dass wir Vergebung der Sünden haben können. Dazu ist Jesus gekommen. Und genau diese dienende Haltung wird hier als 12-jähriger Teenager bei Jesus schon deutlich. Er ordnete sich seinen Eltern unter. Er war kein Rebell, sondern er hat sich untergeordnet. Wir können auch sagen, Jesus war gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. So war er mit seinen irdischen Eltern. Und genau so ist Jesus auch noch mit uns heute. Wenn Jesus heute wiederkommen würde und jeder Mensch sich vor ihm verantworten müsste, bei so vielen Menschen gäbe das ein böses Erwachen, weil sie plötzlich vor ihren Schöpfer treten müssten und merken würden, ich habe mich ja an dem König aller Könige und Herrn aller Herren versündigt. Es kommt jetzt nicht etwas Positives auf mich zu, sondern das Gericht Gottes. Und Jesus ist langmütig und barmherzig. Er hat Geduld und gibt den Menschen heute noch die Möglichkeit, zu ihm umzukehren. Das Gnadengeschenk anzunehmen, was Gott uns bereit macht, die Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Und drum meine eindringliche Bitte an dich, vielleicht bist du heute da und hast dieses Geschenk noch nicht angenommen, dann ist meine Bitte an dich, nimm dieses Geschenk doch an, nimm es heute an, schieb's nicht auf die lange Bank, der Herr Jesus ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Gnade. Und drum wollen wir uns zu Jesus wenden, sein Geschenk annehmen und aus seiner Gnade heraus unser Leben gestalten. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du auf die Erde gekommen bist. Du, da du der König aller Könige und Herr aller Herren bist, nicht um dir dienen zu lassen, sondern um dein Leben zu dienen. Und das durften Maria und Josef in besonderer Weise erleben. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass jeder von uns das auch erleben darf, was es bedeutet, unter deiner Gnade zu leben. Und besonders bitte ich dich für Janina, dass sie dieses Gnadengeschenk schon früh annehmen darf. Aber auch für Jönu und Miriam bitte ich dich ganz herzlich, dass sie doch auch deine Hilfe und Gnade erleben dürfen, tagtäglich in der Erziehung ihrer Kinder. Hilf du ihnen, gutes Vorbild zu sein und auch die Erziehung, die manchmal mühsam ist, dass sie darin deine Hilfe erleben dürfen. Und das erbitte ich dich für alle Eltern hier in der Gemeinde. Und gebrauch du uns, jeden Einzelnen, dass noch viele Menschen erkennen dürfen, noch ist Gnadenzeit, noch gibst du den Menschen Raum zur Umkehr. Hilf du, dass noch viele Menschen auch durch uns als Gemeinde zum Glauben an dich finden dürfen. Amen.